habe nie Leute kennengelernt, um Leute kennenzulernen. Ich bin nie zu der bekanntesten Person in den Raum gegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Isa, wie geht's? Was haben die Leute davon? Was hast du davon? Gar nichts, worüber willst du reden? Willst du einfach sagen, ey, finde ich cool, was du machst? Ja, dann hast du einmal mit einer Person gesprochen, aber das hilft dir auch langfristig nicht weiter. Sondern einfach offen auf Menschen zugehen, egal was sie machen. Ob sie die bekannteste Person sind oder ob sie die Praktikantin sind, das ist total egal.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social Media Kosmos und der Creator Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Also die Folge ist insofern jetzt was ganz Besonderes und gerade noch so ein bisschen awkward für uns beide. Denn wir kennen uns so gut und das ist immer das Problem, mit jemandem ein vernünftiges Interview zu führen, den du so gut kennst, mit dem du jeden Tag sprichst. Wir versuchen es heute trotzdem für euch, weil ich glaube, dass Isa eine Person ist, die sehr spannend ist und die ihr alle da draußen näher kennenlernen solltet oder mehr über sie erfahren solltet. Willkommen zu Baby Gut Business, meine wertgeschätzte Kollegin, Geschäftspartnerin und Freundin Isa Dauer. Hallo Isa.
Hallo Anni.
Na, wie fühlst du dich vor deinem Mikrofon?
Toll, liebe ich. Also ich glaube, ab jetzt mache ich das jeden Tag.
Disclaimer, Isa hasst das. Die hat auch schon ganz rote Ohren, aber wir ziehen das heute trotzdem durch, denn es gibt viel zu besprechen zwischen uns. Es könnte auch so eine Art kleine Therapiesitzung hier sein. Ja. Ne? Ja. In der letzten Folge hat jemand auch geweint. Ne? Also,
Anni, jetzt lass mich damit in Ruhe.
Okay, ich lass dich damit in Ruhe. Wir fangen einfach mal ganz entspannt an und reden uns ein bisschen warm. Wie haben wir uns denn kennengelernt, Isa? Kannst du dich noch dran erinnern?
Nee. Also, ich hab leider keine romantische Story, wie ich dich das erste Mal gesehen habe. Aber ich glaube, wir haben uns 2015, 2016 auf irgendeiner der ersten Influencer-Events gesehen, wo du schon mit Farina unterwegs warst und
du mit deiner Schwester.
Meine Schwester mitgenommen hat. Und da haben wir uns die ersten Male gesehen und wir wussten immer voneinander sozusagen. Aber damals hatten wir jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte miteinander.
Das ist ganz spannend, weil du hast ja jetzt auch schon ein paar Arbeitsjahre auf dem Buckel. Und zu dem, was du heute machst, bist du ja auch über viele Umwege gekommen. Und wir wollen jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber ich finde es total wichtig, um Isa als Person zu verstehen und für alle da draußen, die ja vielleicht sich auch von Karrierewegen inspirieren lassen, interessant zu sehen, dass das kein gerader Ausweg war. Deswegen versuchen wir heute mal so ein bisschen deinen Werdegang aufzudröseln. Und das hat eigentlich mit dem Jurastudium angefangen, richtig?
Genau. Also ich hatte...
Was ist denn mit diesem Jurastudium passiert?
Ich gehe noch mal einen weiter zurück, weil 2012, als ich Abi gemacht habe, gab es ja Social Media noch nicht so richtig und diese ganzen Sachen. Ich hatte aber schon immer, war immer, okay, entweder ich würde super gerne mal in einem Verlag arbeiten oder mein Vater ist Rechtsanwalt und Notar und ich war immer so, okay, oder ich trete in die Fußstapfen von meinem Vater. So, und weil ich auch immer schon wusste, Caro wird es auf jeden Fall nicht machen, deswegen werde ich diejenige sein und war schon früher immer mit am Gericht und ich fand das auch alles super toll. Habe aber damals mir auch nicht, es gab ja nicht diesen sicheren Weg, so arbeitest du später im Verlag. Du hättest ja 1000 Möglichkeiten, irgendwas zu studieren, aber dann nicht sicher, ob du dann wirklich im Verlag arbeitest. Und ehrlich gesagt habe ich mir das nicht zugetraut. Ich war so, ich war da auch noch ein bisschen schüchterner und habe vielleicht noch nicht so an meine Stärken geglaubt und habe dann Jura studiert und habe bis zum ersten Staatsexamen mein Jurastudium durchgezogen und dann habe ich mir die Frage gestellt, Isa, willst du wirklich Rechtsanwältin werden? Und bis ich mir das selber eingestanden habe, zu sagen, nee, eigentlich ist es nicht das, war schon sehr, sehr schwer. Dann habe ich das erste Mal das einer Freundin erzählt und gesagt, du, ich glaube, ich kann das nicht. Aber oh mein Gott, das sind so viele Jahre Studium und was mache ich denn jetzt? Und ohne Studium kann ich ja gar nichts werden. Und mache ich eine Ausbildung oder keine Ahnung, sonst sitze ich auf der Straße. Und das dann.
Wie haben denn deine Eltern reagiert darauf? Weil wenn dein Vater noch davon ausgegangen ist, dass du sozusagen als die Schwester, die dafür noch in Frage kommt, die das Family-Business übernimmt, Ist ja auch nicht easy.
Ich hatte richtig Schiss und ich habe die ganze Zeit, bin ich da so herumgetanzt und dann war ich bei meinen Eltern irgendwie sonntags zum Frühstück eingeladen und dann waren die so, Isa, komm mal her, irgendwas stimmt doch nicht. So, jetzt sag mal, was los ist. Und dann habe ich das gesagt und dann habe ich so angefangen zu heulen und Anni kennt mich, ich bin nicht der Mensch, der total emotional anfängt zu heulen oder so sehr doll ihre Gefühle zeigt. Und meine Eltern, also als erstes hat meine Mutter gesprochen, hat gesagt, okay, morgen machst du was anderes, egal was, wir stehen hinter dir. Und danach mein Vater, Isa, das Einzige, was ich immer wollte, dass du glücklich bist, mir ist total egal, ob du die Kanzlei übernimmst oder nicht.
Papa Dauer.
Ja, Papa Dauer ist der Beste.
Also wer Papa Dauer mal sehen will, der ist auch auf Karos Account zu finden.
Ja, und dann habe ich 3 Wochen später das Praktikum begonnen bei Grazia.
Mm.
Also es ging sehr, sehr schnell, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich mache jetzt erstmal ein Praktikum und guck, will ich Ausbildung, Studium, was will ich eigentlich noch dazu machen? Hab das Praktikum begonnen. Eingearbeitet hat mich die liebe Aminata.
Aminata Belli.
Ja.
Möge auch schon mal hier im Podcast gewesen sein.
Ja, sie hat das sehr gut gemacht.
Toll.
Und seitdem sind wir enge Freundinnen. Und da irgendwie von Anfang an war es so, ja, das liebe ich. Ich gehe da drin auf. Ich habe Lust zu arbeiten. Ich will das machen. Und war dann, weil die meisten, die mit mir bei Grazia gearbeitet haben, haben halt an der AMD studiert. Und dann war ich so, ja, okay, dann bewerbe ich mich da und dann mache ich mein Mode- und Designmanagement-Studium da, damit ich in dem Bereich einen Abschluss habe. So, und dann habe ich das Studium begonnen, habe aber in der Zeit sehr, sehr, sehr viele andere Sachen gemacht.
Parallel gearbeitet
bei Grazia, habe frei für noch ein Startup gearbeitet, habe irgendwann noch frei für ein Social Media Magazin gearbeitet, ein Online Magazin, habe mit einzelnen Creator zusammengearbeitet, habe mit meiner Schwester zusammengearbeitet und habe super viele verschiedene Sachen gemacht, um zu gucken, okay, was will ich, wofür brenne ich, was sind die Sachen, und habe dann irgendwann 2018 gemerkt, okay, ich glaube, ich möchte gerne grundsätzlich ja eine Agentur sein, aber ich war eigentlich nie so Fans von diesen klassischen Agenturen und war so, ich würde gerne die Schnittstelle sein zwischen Agentur, Creator und Marke und möchte in dem Bereich Fuß fassen und habe dann Ende 2018 meine eigene Agentur gegründet und hatte dann schon, also ich bin auch sehr so Gründung und sowas, ich bin schon sehr, Risiko ist jetzt nicht das Erste, wo ich so sage, oh, ich mag total gerne Risiko in meinem Leben haben. Aber ich wusste, dass ich 2 große Kunden habe, als ich angefangen habe mit meiner Agentur.
Und dein Papa ist auch Notar. Ja.
Meine Mutter ist Diplom-Betriebswirtin und mein Vater ist Rechtsanwalt und Notar. Und aus meiner Familie sind auch andere Anwälte, oder Papas bester Freund hat eine große Versicherung, der mir geholfen hat, welche Versicherung, welche Sachen brauche ich da eigentlich, was brauche ich bei der Gründung, welche Verträge brauche ich, was sind die wichtigsten Dinge. Ich habe selber ja auch studiert und ich habe auch BWL studiert und all diese ganzen Themen haben auf jeden Fall geholfen, dass Gründung für mich nicht das war, was mir irgendwie am meisten Angst gemacht hat. Mir war eher so, oh Gott, und jetzt bin ich selbstständig, will man überhaupt mit mir zusammenarbeiten und wie verkaufe ich mich überhaupt und wie mache ich die richtigen Preise und wann sage ich, okay, ich mache es für weniger und wie verkaufe ich mich richtig, und das ist ehrlich gesagt ein Daily Challenge bis heute.
Das ist ganz spannend, weil du ja im Gegensatz zu deiner Schwester oder vielleicht blöd gesagt auch zu mir so am wenigsten sichtbar bist und deswegen ja auch beruflich so ein Mysterium für die Leute.
Das mag ich.
Ist das eine bewusste Entscheidung? Ich muss immer so naiv fragen. Es ist so, ich weiß es ja. warum ist das so?
Also es war grundsätzlich schon immer so, dass ich nicht so gerne im Rampenlicht bin, aber ich mag gerne andere Menschen ins Rampenlicht stellen. Es war schon immer so. Also schon seit ich klein bin, fand ich das cool, Sachen zu organisieren, Sachen zu erschaffen. Und es war mir nie wichtig, dass am Ende ich da stehe und sage, guck mal, ich war das. Für mich ist so, das größte Lob, was ich machen kann, dass jemand ein Projekt sieht und sagt, wow, das sieht ja wirklich richtig cool aus. Wer war das denn? So, das finde ich 5000 Mal besser, als wenn ich mir selber die ganze Zeit mein Gesicht da reinhalte. Und ich habe ja nun mal einen Job, wo ich sage, ich möchte Projekte erscheinen lassen. Da muss ich nicht mich erscheinen lassen, sondern die Menschen, die für das Projekt wichtig sind. Und da muss ich mich noch nicht noch daneben quetschen und sagen, hallo, ich bin auch da. Das war mir nie wichtig. Mir war immer wichtig, das Projekt in Vordergrund zu stellen, nicht mich.
Mhm. Also reizt es dich praktisch gar nicht, so wie deine Schwester Influencerin zu sein oder zu werden eines Tages?
Nee. Aber auch, also ich sehe das ja jetzt auch zum Beispiel auch bei dir, so viele Vorteile, wie es hat, so viele Nachteile hat es auch. Und ich meine auch, du bist jemand, die nicht jeden Tag sagt, boah, ich stehe total gerne vor der Kamera und heute würde ich auch wieder richtig gerne euch was erzählen. Auch wenn es eher businesslastig ist und nicht privat. Aber ich finde eh, man weiß allgemein schon viel über mein Privatleben, ohne mich eigentlich zu kennen. Leute sollen sich eine Meinung bilden, wenn sie mit mir reden oder mich sehen, nicht was sich im Internet preisgibt. Ich bin ja auch bei Social Media und ich war, das ist ja auch, das ist zu 0% das, was ich jeden Tag mache und wie die Events sehen immer total toll und schön aus, aber das ist halt ein halber Tag von meinem ganzen Monat, wenn man dieses Event sieht. Und ich möchte auf gar keinen Fall vor der Kamera stehen. Ich fühle mich unglaublich unwohl damit und ich mag auch nicht zu viel von mir preisgeben.
Mhm. Aber würdest du sagen, der Name Dauer als dein Nachname hat dir geholfen auf deinem bisherigen Weg? Also ist das schon ein Door-Opener?
Kommt drauf an. Also in der Fashion-Welt auf jeden Fall. Ich meine, Caro hat da mit ihrem Namen was erschaffen und da kann man auch sehr, sehr stolz drauf sein. Aber am Ende ist es das, was man daraus macht.
Und okay, damit wir es jetzt nochmal alle richtig verstehen. Was macht denn Idee-Dialog heutzutage genau? Also was ist euer Kerngeschäft als Out-of-the-Box-Agentur?
Ich würde sagen, es ist unterteilt in drei Bereiche. Der erste Teil ist Management und Vermarktung. Da ist zum Beispiel so jemand wie Anni mit drin oder Paul Schrader oder Looping Lovers oder Juliane oder. Dann haben wir noch Vermarktungscases mit einzelnen Personen oder Bands oder Künstlern. Also das ist, muss auch nicht unbedingt fest sein, aber da gucken wir, ich sehe es nicht wie dieses typische Management, da kommt ein Deal rein und dann verhandeln wir das, sondern für mich sind das auch Personenmarken oder Brandbuilding. Wo geht es hin? Das sind alles Personen, die nicht nur Social Media machen, sondern ihr Kerngeschäft ist was anderes und auf Social Media versuchen wir, das zu verlängern und zu verbessern. Und da kommt dann sowas wie auch zum Beispiel ein Event. Wie bei Paul Schrader zum Beispiel eine Vernissage, die wir dann zum Beispiel mitorganisieren. Das ist unser zweites Kerngeschäft. Event. Aber für mich ist ganz wichtig, wir sind keine Eventagentur. Ich würde niemals ein reines Event machen, wenn ich nicht an der Konzeption und an der kompletten Kampagne mit entscheide. Ich möchte auch die Hoheit der Gästeliste haben und wer ist dabei, was macht man, wie positioniert man das, was ist die Kommunikation um das Event herum und der dritte Part, was auch wiederum wieder in Vermarktung einhergeht und auch in Event, ist Beratung, Social Media Beratung.
Das ist total interessant, weil also ich kenne dich ja jetzt schon eigentlich seit der Gründung oder auch schon davor, wo du noch mit Caro gearbeitet hast oder auch schon bei Grazia-Zeiten. Für mich ist das alles so natürlich und logisch hintereinander entstanden. Und wenn, glaube ich, Leute jetzt da drauf gucken, schauen die auf dein Business und sagen so, oh mein Gott, was du alles machst. Aber wenn ich dich ja auch irgendwie geschäftlich ja schon lange begleite, war das so selbstverständlich, dass du einen Step nach dem anderen gegangen bist. Und ich glaube, deswegen funktioniert das so gut, was du machst. Und deswegen wächst es so organisch und fühlt sich auch für dich nicht nach irgendwie, ja, nach etwas an, was du machen musst, sondern was du gerne machst.
Ich muss auch sagen, hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, was ich alles mache, wäre es mir auch schwieriger gewesen, das zu erzählen, was ich eigentlich mache. So jetzt ist es viel, viel klarer und noch viel, viel klarer, was ich annehme und was ich nicht mache. Und ich weiß auch, dass ich ich habe mir in den letzten Jahren ein großes Netzwerk aufgebaut, aber was auch jetzt, ich würde sagen, erst seit anderthalb Jahren, dumm gesagt, für die richtigen Sachen angefragt werde. Also wie oft irgendwer kam und nur gesagt hat, ja, du kennst doch die zwei Leute, kannst du die mal einfach noch dazu einladen? Nee, wenn ich das Konzept nicht mache und wenn ich nicht weiß, wie das Event ist, dann bringe ich mein Netzwerk da nicht hin. Also das sind halt alles einfach so Sachen. Vielleicht habe ich vor drei Jahren so nicht reagiert und habe dann gesagt, ja, okay, dann mache ich auch noch. Und irgendeine größere Agentur wollte, dass ich hinter deren, dass man gar nicht mitbekommt, dass ich das gemacht habe und da irgendwie ihn eingeladen oder das. Aber ich bin nun mal auch gewachsen von, das musste ich auch lernen, von der Ein-Frau-Firma zu, ich habe jetzt ein Team, ich habe jetzt mehr Verantwortung.
Hast du?
7.
Das ist natürlich auch schon eine ganze Menge. Und um das vielleicht nochmal so zusammenzufassen, du bist, jeder Step, den du gegangen bist, hat auf dem Step aber auch davor aufgebaut. Das heißt, du hast zuerst das Netzwerk gehabt. Daraufhin konntest du sozusagen Events mit Leben füllen, mit Personen füllen, die richtigen Personen für Events aussuchen, praktisch Guest-Management machen.
Ich
erzähle das jetzt mal aus meiner Perspektive, ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber du warst ja dann teilweise auch mit der Umsetzung der Events nicht zufrieden, beziehungsweise du hast geglaubt, dass du es besser kannst, du kannst es besser und hast dann nicht nur neben der Gästeliste, sondern auch die Eventkonzeption übernommen. Ja? Wer war denn der erste Kunde, der dir sozusagen die Chance gegeben hat, das zu beweisen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Weil ich glaube, das ist für Leute, die zuhören, spannend, weil viele haben wahrscheinlich irgendwie Skills, aber die wenigsten bekommen vielleicht die Chance, sich zu beweisen. Wer hat zuerst an dich geglaubt, sozusagen?
Ich glaube, ich würde es anders sagen. Es gibt jetzt nicht diesen einen, der noch nie was von mir gesehen hat und mir dann die Chance gegeben hat. So funktioniert das leider nicht. Also das ist diese Traumvorstellung, dass man irgendwann dann... Also ich muss dazu sagen, mein erstes großes Projekt war ja auch schon eins der ersten mit Escada und Paris Fashion Week. Und dort habe ich aber da erst noch Eventmanagement und Social Media und so gemacht. Aber ich würde sagen, die ersten reinen Eventumsetzungen plus Guestmanagement plus alles machen, waren auf jeden Fall die Projekte, die wir einfach selber umgesetzt haben. Also wo man keinen Auftrag hatte, sondern einfach gesagt hat, nö, wir machen das jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich daran wirklich Geld verdient habe, aber es hat was gebracht.
Also für die Reputation geholfen.
Für die Reputation auf jeden Fall geholfen, dass ich gesagt habe, okay, wir suchen uns jetzt einen Partner. Und das habe ich schon damals gedacht. So, okay, wir suchen uns jemanden, wo es ein Win-Win ist. Ich möchte nicht von irgendwem Geld, einfach um Geld zu haben, sondern ich will, dass es auch eine Partnerschaft ist. Und das habe ich schon ziemlich früh so gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, such mir einen Partner. Wir machen zum Beispiel eine Vernissage. Da laden wir zum Beispiel mein Netzwerk ein. Wir machen noch ein kleines Dinner, weil ein schönes Dinner zu machen, das kriegt man auch hin, wenn man sich jetzt noch nicht so viele Events oder sowas gemacht hat. Und damit habe ich begonnen. Und damit kleinere Dinner, besondere, die richtigen Leute zusammenzubringen, um da einen schönen Abend zu machen. Leute, ich wollte schon immer, mir war es immer wichtig, dass Leute gehen und sagen, ey, ich habe den und den kennengelernt und daraus ist wieder was entstanden. Ich muss damit danach gar nichts zu tun haben. Ich brauche auch nicht, oh ja, Isa, hier nochmal groß Danke. Ich will einfach, dass Leute sagen, ey, durch dich habe ich das und das kennengelernt oder den und den, muss ja auch gar nicht ein Job sein, sondern hat mir einen anderen Horizont gegeben. Oder ich bin mal aus meiner Bubble raus. Weil was ich immer schwierig fand, als ich noch früher im Verlag gearbeitet habe, immer dieses Bubble. Ich hatte nie Lust, ich wollte nicht nur im Fashion-Bereich arbeiten, ich wollte nicht nur im Beauty-Bereich arbeiten, ich wollte Bubbles zusammenbringen. Und da ist zum Beispiel sowas wie Kunst auf jeden Fall hilfreich. Und ich glaube, diese ganzen kleinen Sachen, die wir einfach so gemacht haben, haben dann anderen gezeigt, ah, vielleicht mal könntest du unser Dinner machen oder so. Weißt du, das sind ja eher so die kleinen Sachen. Und dann wurde es größer und größer.
Wir haben ja schon gemerkt, Isa ist die Netzwerk-Queen. Ja, also dafür ist sie auch bekannt in der Branche. Ich glaube, das ist dein größtes USP. Wie hast du denn angefangen, das aufzubauen?
Ich habe einfach ganz viele Leute auf dem Kaffee getroffen.
Nee. Also ich muss dazu sagen, so... Der erste Schritt war auf jeden Fall Grazia und dass ich Chefs hatte, liebe Grüße Nino und Miri, dass ich Chefs hatte, die halt mir
Leute vorgestellt haben.
Ja, ne, die gesagt haben, okay, du bist jetzt irgendwie Werkstatt und das, aber komm doch mit auf ein Event oder guck dir die Sachen an oder also einfach mich auf super viele Sachen mitgenommen haben. Und so habe ich Menschen kennengelernt. Ich muss dazu sagen, auch schon damals, ich habe nie Leute kennengelernt, um Leute kennenzulernen. Ich bin nie zu der bekanntesten Person im Raum gegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Isa, wie geht's? Weil das, was haben die Leute davon, was hast du davon? Gar nichts, worüber willst du reden? Willst du einfach sagen, ey, finde ich cool, was du machst? Ja, dann hast du einmal mit einer Person gesprochen, aber das hilft dir auch langfristig nicht weiter. Sondern einfach offen auf Menschen zugehen, mit denen sprechen, egal was sie machen, ob sie die bekannteste Person sind oder ob sie die Praktikantin sind, das ist total egal, sondern einfach sich mit verschiedensten Menschen zu unterhalten, ihre Geschichten sich anzuhören und nach wurden es mehr Personen, aber auch ganz wichtig, einfach nur Menschen kennenlernen und nicht direkt immer, ah, jetzt kenne ich die, jetzt will ich direkt einen Gefallen von der. So, du musst dein Netzwerk pflegen und du musst vor allem dein Netzwerk schützen. Und ich hoffe, das sehen viele so, dass ich mein Netzwerk auch vor Kunden und so schütze und sage, nee, die Person so und so geht das nicht, weil die mag das so nicht. Ich möchte, dass wenn jemand mir auch das Vertrauen schenkt, bei einem Projekt von einem Kunden von mir dabei zu sein, immer weiß, ich denke auch an sie.
Ich glaube auch, dass zum Netzwerken dazu gehört, dass man erstmal primär auch gute Arbeit leistet, ja, und die Arbeit so ein bisschen für sich sprechen lässt und die Arbeit vielleicht größer ist als man selber. Also so war das bei mir immer. Und dann brauchst du einfach Leute, die das erkennen, die das wertschätzen und die deinen Namen droppen, wenn du nicht im Raum bist, wenn es um irgendein spezielles Thema geht. Also das ist total wichtig, glaube ich, bei Personal Branding, was für dich weniger personal ist, sondern mehr für deine Agentur oder das, was dahinter steht. Aber bei mir war das häufig so, dass, keine Ahnung, Marken oder dass Menschen irgendwo zusammensaßen, in welchem Raum und in welcher Konstellation auch immer, und es gefragt wurde, hey, wer kennt sich denn mit dem Thema Social Media Marketing aus? Und dann jemand gesagt hat, Ann-Kathrin Schmitz. Und so,
ja, nur so
hat aber auch nur
das
funktioniert, weil ich tatsächlich auch dann abgeliefert habe, ja, und immer zuverlässig war und gut war und ans Telefon gegangen ist, wenn Kunden angerufen haben und professionell war und zu Terminen pünktlich erschienen bin. Das sind auch alles Sachen, die gehören irgendwie dazu, um sich einen guten Ruf und ein stabiles Netzwerk aufzubauen. Ja, denn und keiner hat Bock, mit irgendwem zusammenzuarbeiten, der nie Zeit hat, der nie Lust hat, zu Events zu gehen, der nie auch mal was für dich macht. Oder sage ich mal, es gibt ja diese super bekannte 70-20-10-Regel, ne, dass du irgendwie 70% in dein Netzwerk reingibst, 20% und nur 10% nach Hilfe aktiv fragen darfst. Ja, das lotet ja schon ganz gut das Verhältnis aus. Ich habe diese Regel schon 100 Mal in diesem Podcast gesagt, glaube ich. Mhm. Lotet ganz gut das Verhältnis aus zu geben und nehmen. Ja, so ja, sollte es übrigens auch in Freundschaften sein.
Ja, aber das ist so wichtig und ich denke mir halt immer so, für mich ist es das Allerwichtigste, auch wenn ich jetzt, also einmal, wenn du anfängst, mehr Leute kennenzulernen, dann stellen dich auch Leute wiederum mehr vor. Du kommst in einen Raum und wenn die wissen, du bist nicht jemand, der deinen Kontakt verbrennt, der dich hintenrum irgendwas anlügt oder der deinen Kontakt genutzt hat, um bei irgendwem anderen irgendwas zu machen, sondern einfach, man sich einfach nur nett unterhalten hat und sagt, hey, ich wollte dir mal kurz den vorstellen. Und dann lernst du wieder den kennen und dann lernst du wieder den kennen. Ich meine, das ist, und dann, ja, natürlich ist das Beste, wenn du dann Leute einlädst und die dann danach sagen, ey, wie toll war das? Und das hat Isa und ihr Team gemacht. Ja, so nur so funktioniert es. Aber es funktioniert nicht, zu der bekanntesten Person im Raum zu gehen und dann direkt am nächsten Tag am besten noch einen Gefallen einzufordern.
Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, du arbeitest mit super vielen bekannten Persönlichkeiten zusammen. Ja, ich glaube, das letzte Event, was ihr gemacht habt mit Idee Dialog, war doch die Prime-Premiere mit Joko Winterscheidt für seine Doku zum Beispiel.
Ja.
Und Joko ist natürlich jetzt irgendwie jemand, der ist schon super bekannt in Deutschland. Hast du da Respekt vor, wenn du diese Menschen triffst? Wie begegnest du denen? Bist du manchmal starstruck? Oder war das für dich immer schon so, kochen auch nur mit Wasser, sind auch nur Menschen?
Starstruck war ich ehrlich gesagt noch nie. Also es war noch nie so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, das ist eine bekannte Person. Ich war auch nie als Teenie jemand, der in der ersten Reihe bei irgendeinem Konzert stand und irgendwie Autogramme oder sowas gesammelt hat. Sondern ich dachte immer schon, ich will die Person kennenlernen. Und wenn die ein toller Mensch ist, dann habe ich auch Lust, weiterhin mit der zu arbeiten. Das hatte ich nie. Bin ich auch froh, dass ich das nie hatte, weil ich glaube, man begegnet Person anders, wenn man das nicht hat. Natürlich Respekt und natürlich Respekt vor der Arbeit und was sie schon erschaffen haben. Und das, aber das können auch Personen sein, die nicht bekannt sind nach außen.
Natürlich. Aber natürlich muss, ja, dass Isa halt auch relativ schnell, und ich glaube, sie weiß manchmal selber nicht, warum das so ist, das Vertrauen von Leuten gewinnt. Und dass Menschen, wer hat das gesagt? Das, also es gibt so ein Nickname.
Das hat meine Mutter gesagt.
Das hat ihre Mutter gesagt sogar. Also ich zitiere hier nur.
Dass ich ein Seelenklo bin.
Das, genau. Dass du sozusagen der emotionale Mülleimer für sehr viele Menschen da draußen manchmal bist. Ja? Was auch nicht immer einfach ist, glaube ich. Nee. Aber du kannst das sehr gut aushalten. Und was Leute an dir schätzen, ist deine Diskretion, was das Ganze angeht. In dieser Sternchen-Glitzer-Influencer-Welt natürlich auch, wo das tatsächlich noch ein besonderes Markenzeichen ist, weil da natürlich schon, das glaube ich, können wir auch so offen sagen, auch viel geredet wird hinterm Rücken von anderen Leuten und sich vielleicht nicht immer alle so grün sind, und dann ist es was sehr Besonderes, wenn jemand eben auch so Geheimnisse von großen Leuten oder sehr
intime Dinge. Was teilweise auch wieder hilfreich ist bei verschiedenen Projekten, einfach dann die Leute so auszuwählen, dass sie sich vielleicht nicht hassen.
Ich wollte gerade sagen, erpresst du die, damit die zu deinen Events kommen? Ist das das Eigentliche?
Nein, mache ich nicht. Okay. Aber ich muss ja auch dazu sagen, mittlerweile, ich habe ja auch wirklich tolle Projekte und tolle Kunden. Ich glaube, da gehen Leute auch ganz gerne hin, egal ob ich sie einlade oder ob wer anders sie einladen würde. Aber natürlich muss man sich manchmal kneifen und so sagen, wie toll ist es, solche Projekte umzusetzen können? Wie toll ist es, wirklich so ein wichtiges Thema wie die Klimadoku von Joko mit umsetzen zu können und mit denen zusammenzuarbeiten? Also es ist wirklich, hätte ich das vor ein paar Jahren gedacht, habe ich jemals gedacht, ich würde gründen? Nein, habe ich nicht. So, das ist jetzt nicht so, dass ich mit 14 schon dachte, oh, ich werde große Gründerin und ich habe mein eigenes, mache irgendwann meine eigene Firma. Das hätte ich niemals gedacht. Aber es ist alles nach und nach gekommen und ich glaube, es ist auch gut so. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, dass mir solche Menschen vertrauen, dass ich solche Projekte machen darf, dass so tolle Menschen da hinkommen. Aber ganz ehrlich, wie lange habe ich einfach viele Leute kennengelernt und viele Leute haben mir viele Sachen versprochen und daraus ist nie was geworden. Also ich meine, Anni und ich können uns auch die Hand geben, weil wir beide auch zusammen sehr viel das gemacht haben.
Check, Schwester.
Check. Und Anni und ich haben wir uns bei einigen Sachen so zusammengetan. Wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, wie wir das so da zusammengekommen sind. Aber wie lange haben uns alle Leute erzählt, und ich wusste, eigentlich wollten sie immer nur mein Netzwerk, aber dafür irgendwas zu bezahlen, nö.
Ja, wir haben gerade witzigerweise so im Warmreden, wo das Mikro noch nicht lief, auch herausstellen müssen, wie oft wir auch schon verarscht worden sind. Das ist schon, das ist schon ab und an vorgekommen und das kommt auch immer wieder vor, aber das gehört auch dazu. Ja, also es läuft nicht immer alles, also man teilt ja natürlich nur die tollen LinkedIn-Sachen, auf die man stolz ist, aber aus wie vielen Sachen letztendlich auch nichts wird oder wie viele Leute mir für den Podcast zum Beispiel wieder absagen oder was wir teilweise für einen Struggle hinter den Kulissen haben, das teilt man natürlich nicht so gerne, beziehungsweise gehört natürlich nicht unbedingt.
Großes Netzwerk hört sich auch mal alles so toll und schön und keine Ahnung was an, aber viele Leute wollen halt auch aus den Gründen irgendwas von dir. Ja, man muss halt einfach lernen, wie man mit Menschen umgeht und man muss lernen, was wollen Menschen von dir. Aber ganz ehrlich,
wir wissen es manchmal auch nicht.
Wir wissen es auch nicht. Voll auf das auch ein Griff ins Klo, sind wir doch mal ehrlich.
Da müssen wir auch mal ehrlich sein.
Und deswegen ist es gut, Menschen an seiner Seite zu haben, denen man vertraut.
Mal ganz ehrlich, wann hattest du zuletzt das Gefühl, die Sachen richtig im Griff zu haben? Sachen im Sinne von beruflich wie privat. Ich kann mir mittlerweile wenigstens bei einer meiner Firmen eine Projektmanagerin leisten, was toll ist. Aber es gibt sozusagen auch ein Second Brain, was man sich als Tool einkaufen kann. Habe ich ganz neu entdeckt, auch über mein eigenes Team, und nennt sich Notion. Und zwar unter unserem Link notion.com/bgb. Und ganz wichtig, alles kleingeschrieben, sonst funktioniert der Link nicht. Da könnt ihr das umsonst runterladen, ganz entspannt testen. Ich habe euch das in einem der letzten Podcasts schon mal vorgestellt. Da ging es aber eher darum, wie Notion dir irgendwie im Businessumfeld helfen kann. Notion kann aber auch Privatangelegenheiten organisieren, ist also praktisch für jeden von uns hilfreich. Ich gebe euch mal ein Beispiel oder oder zwei. Zum Beispiel könnte Notion dir dabei helfen, deine Hochzeit zu planen. Du kannst natürlich 100 Tabs aufhaben auf dem Laptop und überall Notizen im Handy, hier eine Sprachmemo, da was bei WhatsApp liegen. Oder du verwendest einfach Notion und hast alle Organisationspunkte zusammenlaufen. Das kann zum Beispiel auch helfen, bei einem Umzug zu planen oder bei einem Hausbau, eine neue Einrichtung, eine Gartenparty, was auch immer. Und jetzt wird's abgefahren, denn Notion könnte dir sogar über die Notion-eigene KI helfen, Gästelisten zu erstellen, Seatings zu machen, Einkaufslisten zu erstellen. All das kannst du mit Notion organisieren und verwalten und vor allem dich inspirieren lassen. Ergo, die Notion KI hilft dir dabei, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiterzudenken. Aufgaben, für die du vielleicht normalerweise Stunden gebraucht hättest, kannst du jetzt in wenigen Sekunden erledigen. Wenn du dir jetzt denkst, Anni, das klingt so schön, um wahr zu sein, ich weiß noch nicht so genau, ob das was für mich ist, macht nichts. Ihr könnt das ganz kostenlos testen und zwar unter unserem Link www.notion.com/bgb. Und ihr könnt mir auch super gerne mal Feedback dalassen auf dem Bake Me Up Business Account oder auf dem Bersane-Torte, wie euch das gefallen hat. Als ich diese Anzeige für euch hier eingesprochen habe, muss ich selber zugeben, dass ich mal ganz kurz ins Schwitzen gekommen bin. Denn das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. Und ich bin sofort ins Internet und habe geschaut, wie lang mein persönlicher Handytarif noch läuft und der von meinen MitarbeiterInnen. Denn es gibt bei Vodafone gerade ein unfassbar gutes Angebot. Und zwar 20 GB für 20 Euro monatlich. Das Besondere, ihr könnt mit unserem Code BGB60 nochmal zusätzlich 60 Euro Bonusguthaben abstauben. Das heißt, ihr müsst praktisch in den ersten 3 Monaten gar nichts bezahlen. Das Ganze könnt ihr einlösen auf www.vodafone.de/babygutbusiness und der Zeitraum ist extrem begrenzt. Das heißt, flott ins Internet und abgeschlossen 15.08. bis 19.09.2023. Das heißt, ihr müsst jetzt ein bisschen schnell sein. Mit dabei ist natürlich eine All-Net-Flatrate, superschnelles Surfen im 5G-Netz, EU-Roaming, kein Anschlusspreis, keine Versandkosten, keine Vertragslaufzeit, keine Verbindlichkeiten. Lieben wir. Und es gibt sogar bei Rufnummermitnahme nochmal 10 Euro extra. Okay, wir wissen also jetzt, Isa macht tolle Events und tolles Management und tolle Vermarktung. In die unterschiedlichsten Richtungen, vor allem für Personen, die ja keine klassischen Influencer sind. Das ist ja das Besondere oder das, was da dein Angebot sozusagen ausmacht. Das sind KünstlerInnen, Winzerinnen, so Leute wie ich. Und was, glaube ich, von außen immer sehr undurchsichtig ist für die Leute zu verstehen, ist, wie arbeiten wir beide eigentlich zusammen?
Okay, dann fangen wir mal von vorne an. So, Anni und ich kannten uns immer so ein bisschen, aber nie so richtig. Und dann hat Anni mir eines Tages mal eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, du, ich bin jetzt hier öfters in Hamburg und ich bin hier irgendwie total allein. Können wir co-worken?
So. Ist aber doch ein Büro. Könnte ich mich vielleicht dazusetzen?
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, warum denn nicht? Und ich bin sehr pathetisch, ich bin sehr Verfechterin von Hamburg. Also ich bin großer Fan meiner eigenen Stadt und war so, nee, das kannst du jetzt hier nicht scheiße finden. Du musst das jetzt gut finden.
Ja.
Deswegen stelle ich dir jetzt auch jeden vor und ich mache mit dir alles Mögliche, was in Hamburg cool ist. Und da ging es erstmal gar nicht darum, dass wir irgendwie zusammenarbeiten oder irgendwas, sondern einfach, dass wir Sachen zusammen machen und Anni kann sich zu mir setzen, wenn sie arbeitet. Aber haben schnell gemerkt, dass wir
beruflich viele Schnittstellen haben.
Und viele Ideen, die irgendwie es mehr Sinn gemacht hat, zusammen zu machen als alleine. Weil manche Sachen macht man ja auch lieber einfach zusammen als komplett alleine. Und dann haben wir verschiedenste Workshops und Präsentation und Social Media Beratung in einigen oder vielen Punkten zusammen gemacht und haben auch angefangen, kleinere Dinner oder Events zusammen zu machen und zu sehen, wie können wir unsere Netzwerke überschneiden, was können wir zusammen machen. Und so fing das an, dass wir immer Offices zusammen hatten und manche Projekte haben wir zusammen gemacht, andere nicht, haben uns aber immer gegenseitig supported und es war nie dieser Druck, oh, wir müssen jetzt irgendwas zusammen machen oder wir sind voneinander abhängig, sondern wir haben immer die Sachen gemacht, auf die wir Lust hatten zusammen und sind gleichzeitig super, super, super enge Freundinnen geworden. Und
genau, also es gab eigentlich keine klare Vision. Nein. Ne? Also wir sind jetzt nicht aufeinander getroffen und haben gesagt, hey, du machst doch das, ich mach das, lass das mal zusammen machen. Sondern es war eher, das hat schon mit was Zwischenmenschlichen angefangen, weil ich halt wirklich echt einsam war in Hamburg und auch wirklich nicht viele Menschen kannte und gar kein Netzwerk da hatte. Das war natürlich toll, dass du das mit mir so geteilt hast und mich da irgendwie so reingebracht hast. Ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man Ü30 selbstständig ist und in eine neue Stadt kommt. Ich habe das ja vielleicht gerade schon wieder in München, das Problem, in Anführungszeichen.
Anni, da warst du noch Ü30.
Ja, aber da war ich ja schon auch was älter, als jetzt Anfang 20 nicht mehr im Studium, das wollte ich damit sagen. Und damit hat das angefangen und wir haben berufliche Schnittstellen gefunden und haben dann aber auch so ein bisschen nach Lust und Laune mal ausprobiert, was können wir denn zusammen machen, was funktioniert und was kannst du gut, was kann ich gut. Und haben dann irgendwie einfach mal so ein Christmas-Dinner für unser gemeinsames Netzwerk gemacht. Wir haben jeweils, weiß ich nicht, jeder 10 Leute eingeladen, so blöd gesagt. Wir haben alle eingeladen. Wir hatten ja noch keine Mitarbeitenden zu der Zeit. Das heißt, wir konnten ja auch keine Weihnachtsfeier machen, so richtig, mit Leuten, die bei uns angestellt sind. Sondern wir haben gesagt, okay, dann machen wir das eben mit unseren Geschäftskontakten. Und das war zum Beispiel was, da erinnere ich mich total gerne dran. Ja, das war echt schön. Und ich glaube, die Leute, die da waren, fanden es auch toll und hatten großen Spaß.
Da muss ich einmal einwerfen, da hatte ich schon eine Mitarbeiterin, Kerstin. Das wollte ich einmal schöne Grüße an Kerstin,
ja, schau da,
die seit Tag 1 bei mir ist. Und das würde ich jedem empfehlen, der gründet. Hab die beste Person, die sich um eure Finanzen kümmert. Weil das ist etwas, das kann ich zum Beispiel nicht. Aber darüber können wir ja später nochmal sprechen, was, wenn es um Gründung geht. Wir gehen mal weiter im Text. Ich möchte Kerstin nicht unter den Teppich kehren.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein. Aber um das hier an der Stelle einfach mal abzukürzen, wir haben uns gut verstanden. Wir haben letztendlich als ich noch in Hamburg war, uns dazu entschlossen, gemeinsam in ein neues Büro umzuziehen. Haben letztendlich zwei wunderschöne Büros gehabt gemeinsam, eins in der Speicherstadt und eins in der Schanze nachher, in der alten Klavierfabrik, falls jemand das kennt. Es war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Ich hatte noch nie irgendwie so eine Bürogemeinschaft. Ich habe immer mit mir selber vom Schreibtisch auf der Heizung meiner kleinen Kölner Wohnung gearbeitet. Und das war, da haben wir auch gute Leute zusammengebracht. Das war wir haben uns selber unseren eigenen Coworking-Space geschaffen. Und fast forward zur Neuzeit, wir schreiben das Jahr 2022, Sommer, in dem ich einen Schlüsselmoment hatte mit Baby Got Business. Und jetzt wird's witzig, weil um eigentlich richtig in einem Satz zu erklären, wie alles zusammenhängt, die Isa ist praktisch die Anni bei Farina. Ja, also was ich letztendlich damit sagen will, ist, ich glaube, niemand kann sich selber gut vermarkten am Ende des Tages. Und auf diesen harten Boden der Tatsachen bin ich eben letztes Jahr im Frühling oder Sommer aufgeschlagen und habe gemerkt, Anni, du kannst nicht deine eigenen Kanäle so vermarkten, wie du es zum Beispiel bei Farina machst. Das geht nicht, weil du bist zu emotional an deinen eigenen Projekten verhaftet. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwann das Feedback von Kunden, negatives Feedback wohlgemerkt, so persönlich genommen habe. Ich konnte da keinen Abstand mehr zu nehmen. Das hat mich so sauer gemacht. Und ab dem Punkt, da hat Isa natürlich schon Vermarktung gemacht und natürlich mit Paul und Juliane schon enger zusammengearbeitet. Und ich einfach gesagt, Isa, bitte hilf mir. Ich kann das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Und seit dem Punkt, übernimmt praktisch Isa die gesamte Vermarktung aller Baby Got Business Kanäle, in denen ihr Werbung oder auch Anzeigen aller Art
und Himbeersahnetorte.
Ja, das zähle ich jetzt einfach mal dazu.
Okay.
Und das ist letztendlich die Konstellation, in der wir zusammenarbeiten. Und seitdem macht Isa natürlich auch die Konferenz als unser größtes Projekt im Jahr. Und das macht sie beispiellos als die Beste in Deutschland. So ist es nun mal. Wann machen wir das eigentlich?
Also einmal kurz zur Konferenz. Eigentlich vor Corona haben wir schon mit ein, zwei Marken gesprochen und hatten schon mal die Idee, damals noch kleiner, auf jeden Fall sowas schon mal zu machen. Und dann hast du ja Ende 2021 im Podcast einfach mal gedroppt. Wir machen übrigens eine Konferenz. Das habe ich dann auch aus dem Podcast erfahren.
Upsi.
Dann wusste ich, okay, Isa, fang mal an zu planen. jetzt ist sie dieses Jahr das zweite Mal. Der Pressure ist hoch, den ich mir selber auch mache, am 20. Oktober.
Genau. Vielleicht, um da direkt mal reinzugehen, wer kann denn was von uns beiden gut und wie ergänzen wir uns? Das habe ich noch nie irgendwo erzählt, glaube ich. Warum auch? Es hat mich auch noch nie jemand danach gefragt. Aber das, was halt in meinem Team alle wissen, es gab auf jeden Fall letztes Jahr einen Moment, nicht einen, drei eigentlich, zwei oder drei, wo ich so eine Panik hatte wegen dieser Konferenz, dass ich gesagt habe, ich habe die Isa angerufen, nicht so, Isa, wir machen das nicht. Wir können es nicht machen. Wir machen es doch nicht. Bitte, wir können das nicht machen.
Im März das erste Mal.
Im März das erste Mal, dann hatte ich das nochmal im Juni und dann hatte ich es, glaube ich, nochmal im August oder so. Ja, also ich hatte literally drei Mental Breakdowns wegen dieser Konferenz. Einfach, weil ich es nicht gewohnt war, so abhängig davon zu sein, jemandem etwas zu verkaufen. Das war der größte Pressure, dass ich Tickets verkaufen musste. Ich habe noch nie ein Produkt verkauft. Ich habe immer Menschen verkauft, wenn man das so sagen darf, kann. Ja, stimmt am Ende. Oder Werbung. Aber ich habe nie irgendwem wirklich effektiv ein Produkt verkaufen müssen. Und das hat mich extrem gestresst. Und ich hatte extreme Selbstzweifel, ob das gut genug ist. Ob, ihr wisst alle, der Ticketpreis ist entsprechend hoch, muss er aber auch sein. Ja, wir zocken da niemanden ab, sondern wir machen da einfach ein Event hin, was es so in Deutschland nirgendwo anders gibt, ja, und in einem Rahmen, wo es wirklich noch möglich ist, Leute kennenzulernen, wo Inhalte im Vordergrund stehen und nicht nur die großen Namen, die in Klammern natürlich trotzdem da sind, aber wir bringen da einfach Leute zusammen. Wenn ihr einmal da drin seid, dann ist auch alles for free, ne? Also es war wirklich von Getränken bis zum Essen alles irgendwie gecovert. Nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, bestimmt dreimal gedacht, das schaffe ich nicht. Und dann hat Isa immer gesagt, also erstmal, es gibt kein Zurück mehr. Anni.
Das Geld ist schon überwiesen.
Ich so, ach so, okay, Mist. Shit. Dann machen wir es doch. Und hat aber zwischendurch immer wieder mich motiviert und gesagt, nein, das ist super und das läuft und das wird schon. Und
ich hatte meinen Mental Breakdown. Ich mache das immer mit mir selber aus. Ja. Und ich zeige das anderen Leuten nicht, weil ich will auch immer, dass alle anderen denken, alles ist super. Im September dachte ich kurz, scheiße, das ist erstens, sowas zu machen, wenn man so einen hohen Anspruch an alles hat, sehr, sehr, sehr teuer. Mhm. Und
dementsprechend, nein, wir sind damit bisher nicht reich geworden.
Nein. Und ich war so, oh mein Gott, was mache ich? Gehe ich in Privatinsolvenz? Also ich bin auch immer sehr dramatisch. Dann direkt so, oh Gott, es wird alles schlimm. Am Ende, es hat alles geklappt, es war alles gut so, aber jeder hat diese Momente, manche machen die mit sich selber aus, manche machen die sich miteinander aus. Aber das, warum ich dir immer ein gutes Gefühl geben konnte, was das Event an sich angeht und das alles, weil das ist ja etwas, was ich von vorne bis hinten durchgeplant habe und ich auch ein unfassbar gutes Team habe, die auch unfassbar dafür brennen und wirklich jetzt schon jeden Tag daran arbeiten. Und meine eine Kollegin war jetzt 3 Wochen im Urlaub und sie hat mir verboten, manche Sachen zu machen, weil dann ist sie aus dem Urlaub, hat sie reingeguckt und es gemacht. Ist nicht
naja,
so, dass
ich gesehen,
ich,
Johanna, ne? Wenn ja, du das vielleicht mal hörst. Ich habe genau gesehen, dass du mit deinem Urlaub gearbeitet hast. Finde ja, nicht, find das ist nicht das, in Ordnung.
Und ich habe nicht gesagt, dass sie, aber sie war, nein, ich brauche den Gesamtüberblick und dass ich solche Leute in meinem Team habe, die zu 100% dafür brennen. Und jetzt einmal Shoutout an Johanna, die das letztes Jahr schon geleitet hat, von vorne bis hinten das einfach toll gemacht hat.
Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus, Isa? Wie lange arbeitest du so im Schnitt?
Fragst du etwa nach meiner Work-Life-Balance?
Na, man munkelt dies manchmal so ein bisschen aus dem Gleichgewicht.
Ja, also ich würde Nummer eins sagen, ich würde es eher, meine Work-Balance und so, würde ich eher nach Monaten aufteilen. Mhm. Sagen wir es mal, Januar ist noch relativ entspannt. Da kann ich Sachen vorbereiten und ich bin schlecht auch in mir Auszeiten nehmen und ich arbeite schon sehr gerne und habe auch immer wieder Ideen für neue Projekte und dann lache ich mir da was an und da. Aber sagen wir mal, jetzt von März bis Anfang Juli habe ich jeden Tag gearbeitet, von Montag bis Sonntag. Und teilweise auch, manchmal saß ich so bis 24 Uhr, 1 Uhr oder so im Office, weil die Projekte, wenn man sehr viel auf Event ist und dann noch sehr viele Calls hat, weil man gefühlt für jeden Kram anscheinend neuerdings einen Call braucht, fängt man dann halt Konzepte und Projekte oder Mails abarbeiten erst ab 18, 19 Uhr. Und dadurch, dass ich so einen Tick habe, dass ich auch immer auf Null sein will mit all meinen Sachen und immer jedem antworte, der mir schreibt, ja, ist es dann manchmal ein bisschen länger. Aber im Normalfall würde ich sagen, arbeite ich so bis 20 Uhr jeden Tag und dann am Sonntag nochmal ab nachmittags einen halben Tag, wo ich die ganze Woche vorbereite und was sind die Projekte und was mache ich. Und das. Aber das brauche ich auch für mich, um zu sehen, okay, ich kann sonst nicht abschalten. Ich kann nicht, wenn ich weiß, ich habe ein Projekt und es ist noch nicht alles ready dafür oder das. Es geht einfach nicht, dann muss ich es machen. Aber ich versuche mittlerweile, mir den Samstag wenigstens
ja, frei Mensch, zu halten. Immerhin, einen Tag die Woche. Spaß.
Also Isa ist schon dafür bekannt, innerhalb der Branche und auch vor allem bei uns in den beiden Teams, das natürlich das Dauerarbeitsziel zu sein. Haha, das war ein Wortspiel. Wir wollen ja auch hier real bleiben in diesem Podcast, ja, so gut es eben geht.
Was kommt jetzt?
Es gibt so eine witzige Anekdote über Isa.
Haben wir nicht abgesprochen?
Hey, wenn diese Lache ich schon höre, denke ich mir, scheiße.
Es gibt so eine witzige Szene, die musst du eigentlich selber beschreiben. Ich war halt leider nicht dabei. Ich hätte so gerne gesehen, wie Isa eine Zeit lang auch im Office geschlafen hat.
Oh nein. Ja?
Isa, wieso war das denn so nochmal? Und wie war denn das genau?
Also, ich habe nicht im Office geschlafen, weil ich Tag und Nacht arbeite. Also manchmal wird es wirklich Sinn machen, sich einfach hinten... Aber also mittlerweile mein Büro und meine Wohnung sind wirklich 5 Minuten auseinander. Also das Problem habe ich nicht mehr. Aber ich hatte ja mal eine Zeit, wo ich eigentlich aus meiner Münchner Wohnung schon so halb ausgezogen bin, aber noch nicht in meine Hamburger Wohnung rein konnte. Aber jetzt nicht Lust hatte, die ganze Zeit bei irgendwem anderen zu schlafen oder nur im Hotel. Also hatte ich schon eine Kleiderstange und so ein paar Sachen, weil unser Office da noch nicht eingerichtet war und ein großer Raum hinten noch frei war und ich ja auch eine Dusche und alles da drin habe, war ich so, ach komm, schläfst einfach da. Also hast ja da alles, dann sind die Wege kürzer. Und ich bin, Mensch, ich verschlafe nie. Ich bin wirklich jemand, der immer, immer, immer pünktlich ist. Man kann sich immer auf mich verlassen. Ja, das eine Mal war es nicht. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Tag meiner einen Mitarbeiterin.
Mhm. Ja, und diese Mitarbeiterin kam dann rein.
Naja, die kam also vorne, also nicht ins Zimmer, sondern vorne rein und waren so, ach, Isa ist gar nicht da. Ja, okay, also dann ist sie vielleicht weg oder keine Ahnung. Da haben sie sich aber auch nicht getraut, da muss nochmal ein Flur runtergehen und dann wäre der Raum, haben sie aber auch nicht getraut zu gucken. Und irgendwann schrecke ich auf und denke mir so, wo bin ich? Und denke mir so,
oh Gott, ich bin am Uhr.
Und ich denke mir so, oh mein Gott, ist das unangenehm. Schön direkt Beruf und Privatleben ineinander geclasht. So.
Richtig gutes Vorbild, Isa.
Erst mal so, denke mir so, okay, jetzt muss ich irgendwie ins Bad kommen, dass mich keiner sieht und mich dann fertig machen. Und dachte mir so, ey, cool, also meine Work-Life-Balance, das ist so das perfekte Bild. Aber ich möchte nochmal sagen, ich habe da nicht geschlafen, weil ich kein Zuhause hatte, sondern weil das gerade so eine Zwischenzeit war.
Ja, das sagt ihr jetzt so, ne?
Aber es war schon so, also alle haben geschmunzelt, als ich dann da rauskam und war so, hi, ich bin wieder da.
Fand ich ganz witzig. Wollte ich unbedingt mal erzählen. Ja, ich habe gesprochen. Ups, jetzt ist raus. Wir haben ja auch ein paar Fragen von der Community eingeholt zum Thema irgendwie Gründen und Gründen mit einem Freund, einer Freundin oder mit Leuten, die einem vielleicht auch emotional irgendwie ein bisschen näher stehen. Lass uns doch mal über unsere Erfahrungen sprechen, wie man die grundsätzliche Wahl des Gründungspartners, der Gründungspartnerin treffen kann und welche Tipps wir so geben können, was den in Anführungszeichen Perfect Co-Founder ausmacht. Im Ping-Pong jetzt. Du fängst an.
Im Ping-Pong. Das Erste, was am wichtigsten ist, ist, aus welchem Grund macht man das? Warum gründet man? Da geht es nicht nur um Firmengründung, sondern auch ein Projekt zusammen gründen, irgendwo gemeinsam für stehen. Alles, was zum Beispiel Anni und ich jemals gemacht haben, wo wir auch vorhin schon gelacht haben, dass es teilweise auch dumm war. Wir haben nie fürs Geld irgendwas gemacht. Teilweise haben wir auch wirklich sehr viel for free gearbeitet. Aber wir haben immer daran gearbeitet, weil wir an das, was wir gemeinsam machen wollten, geglaubt haben und ein Ziel verfolgt, was nicht Geld ist. Wenn dann daraus kommt, dass man wirtschaftlich arbeitet, das ist natürlich wichtig, dass man auch wirtschaftlich arbeitet und nicht sich gegenseitig in den Ruin treibt, indem man Projekte zusammen macht. Aber das war immer, ist damit eingegangen. Und das Zweite ist absolutes Vertrauen. Ich vertraue Anni blind. Ich weiß, dass sie immer die richtige Entscheidung für mich treffen würde und niemals mir in den Rücken fallen würde.
Absolut richtig. Also die Motivation ist super wichtig. Warum gründet man zusammen? Ja, oder warum will man überhaupt was zusammen gründen? Wenn der eine sagt, oh, es ist eigentlich, ich möchte das einfach für die größere Sache machen. Das kann ja auch was Soziales sein oder was irgendwie einen anderen Zweck erfüllt als kapitalistisches Geld verdienen so. Und der andere sagt aber, ja, bei mir geht's nur ums Geld. Ja, dann werdet ihr früher oder später wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo es zu einer, ja,
auch
Streitsituation kommt.
Fairness. Ja. Was ist, wenn mal in dem Projekt einer mehr arbeitet als der andere? Oder was ist, wenn der eine Auszeit nimmt und der andere nicht? Oder es gibt ja tausend Möglichkeiten, aber wenn man nicht diesen Grundgedanken hat und diese Fairness und dieses Vertrauen und dieses, warum macht man das zusammen?
Ja,
dann funktioniert es nicht.
Es ist, glaube ich, gar nicht Motivation, sondern es ist Purpose. Ja. Ja, also welchen großen oder welches größere Ziel verfolgt man damit? Ja, und das war irgendwie ja nie bei mir mit Baby Gut Business Geld zu verdienen, sondern ich wollte einfach die Industrie ein bisschen besser machen, weil ich glaube, dass damit allen geholfen ist. Ja. Jetzt komme ich an den Punkt, wo ich Geld verdienen muss, ja, wo ich Mitarbeiter habe, wo ich das nicht mehr ganz so esoterisch angehen kann. Und Disclaimer, ich konnte das natürlich auch nur, weil ich natürlich durch meine Geschäftsführertätigkeit bei meinem zweiten Unternehmen finanziell abgesichert war. Ne? Also deswegen war ich in der guten Situation zu sagen, ich reinvestiere das auch zu 100%. Das muss man der Vollständigkeit halber auf jeden Fall dazu sagen. Aber ich würde auch bei Vertrauen total mitgehen. Ich vertraue dir auch zu 100%. Und es ist, glaube ich, auch immer gut, bei sowas auf sein Bauchgefühl zu hören. Wenn man irgendwo schon ein bisschen Bedenken hat oder wenn man das Gefühl hat, die Person hat schon mal irgendwie bei jemand anderem vielleicht irgendwie nicht ganz so sauber gearbeitet oder sich vielleicht auch im Netzwerk umhören, ne, über den Ruf oder Reputation oder die Arbeitsweise der Person, dann wäre ich da immer grundsätzlich vorsichtig. Aber ja, ich glaube, ich würde noch hinzufügen, es ist wichtig, sich nicht zu ähnlich zu sein, weil wir beide total unterschiedlich sind und da aber die Superpower drin liegt, glaube ich. Und wenn beide ja extrem kontrolliert sind zum Beispiel oder sehr viel Wert auf Kontrolle legen, funktioniert das nicht. Das ist ja bei mir und Farina genau das Gleiche. Das ist so witzig, weil die Rollen sind halt komplett vertauscht. Ich bin bei Farina die Kontrollinstanz und du bist bei uns die Kontrollinstanz. Mhm. Aber das heißt nicht, dass das unbedingt eine Charakterfrage ist, sondern wie man sich auch rollentechnisch in so einer Zweier-, Dreier-, Vierer-Gründerkonstellation aufteilt, ja? Und welche Rollen man festlegt vorab. Dann ist es aber auch ganz wichtig, in seiner Rolle zu bleiben. Das heißt, wenn der andere die E-Mails vom Co-Founder immer einmal gegenlesen will, glaube ich, steht man sich da eher selber im Weg oder irgendwie über auf die Finanzen immer irgendwie mit drauf gucken will. Ja, das ist also diese Kombination aus wissen, was meine Rolle im Team ist, dabei bleiben und den anderen dann aber auch vertrauen und diesen Vertrauensvorsprung irgendwie mitgeben. Das sind so ja, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo es dann entweder funktioniert oder auch nicht. Ne? Worin siehst du denn deine persönliche Stärke, Isa, in unserer Gründerkonstellation?
Meine Stärke?
Nee, weißt du was? Ich frage mal was anderes. Worin wärst du lieber gerne besser? Oder womit hast du am meisten zu kämpfen? Du hast ja anfangs schon gesagt, Finanzen sind nicht dein Ding. Das übernimmt bei dir jemand.
Ja, deine Projekte immer größer und größer werden, du kannst ja gar nicht alles machen. Mein Tag ist eh schon komplett voll und ich bin der festen Überzeugung, man muss um sich herum sich Leute finden, die das können. Du kannst nicht alles machen. Das wäre total vermessen, wenn ich sagen würde, ich kann alles und ich mache alles. Ich würde es bestimmt auch noch hinkriegen, meine Rechnungen zu schreiben und KVAs und keine Ahnung was. Aber ich mache es nicht so schnell und ich mache es nicht so gut wie mein Team. Und da würden bestimmt wieder andere Sachen runterfallen. Und klar kann man sich da auch noch einlesen. Aber will ich das? Nein. Sollte ich das machen? Auch nicht. Ja, worin bin ich nicht gut? Also ich kann überhaupt ganz schlecht Grenzen setzen.
Stimmt.
Ja. Ich nehme mir schon vieles zu Herzen. Ich bin auch jemand, der sich immer dann direkt angesprochen fühlt, um sich um alles zu kümmern, mit allem irgendwie mit drin zu sein, manchmal auch einfach zu vergessen, schaffe ich das überhaupt? Bräuchte ich vielleicht auch mal eine Pause oder keine Ahnung was? Das ist halt etwas, worin ich wirklich nicht gut bin und dran arbeiten muss. Andererseits sind es auch wieder die Sachen, die ich gut finde und wofür ich brenne. Und ich glaube, da muss ich einfach einen besseren Weg finden. Und ich glaube auch, dass ich oft aus diesem Grund, weil Leute wissen, dass ich jemand bin, dass man sich schon auf mich verlassen kann und dass ich halt eher selber bis 3 Uhr nachts da sitze und Sachen mache, als zu sagen, nee, schaffe ich nicht. Dass es bestimmt auch Leute auch gibt, die das ausnutzen. Die wissen, Isa, kann man das geben oder ach, die kann man nochmal fragen und auch für irgendwelche Gefallen, wo ich teilweise so denke, ey, Isa, sag doch mal nein, mach das doch einfach mal. Das fällt mir sau schwer und das ist halt auf jeden Fall etwas, wo ich mir dann teilweise echt im Weg stehe, weil ich dann wieder für andere Sachen dann nicht so viel Zeit habe, weil ich dann wieder irgendwas anderes gemacht habe und ja auch immer super viele Sachen interessant finde und mir fällt es auch, so mittlerweile bin ich ja natürlich auch Arbeitgeberin, dieses, ich will immer, dass alle happy sind, dass sich alle fair behandelt fühlen, dass alle irgendwie alles machen, aber so auch dieses klare Struktur, klare Ansagen, klare, das musst du ja auch erstmal lernen und das ist super schwer und will man immer Chefin sein? Nein, will man nicht. Ich, also aus Spaß nenne mich immer mein Team immer Chefin oder Geschäftsführerin, das mag ich überhaupt gar nicht. Für mich sind wir ein Team und ich bin genau da, wo sie auch sind, aber gleichzeitig brauchst du, also ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie ich das wie richtig mache.
Also ich habe da ein ganz tolles Buch für dich. Packen wir in die Shownotes. Müsst ihr reingucken. Ganz tolles Buch, habe ich gerade gelesen. Das hat mir sehr geholfen. Also ich werde mich diesem ganzen Leadership-Thema, Spoiler, hier in den nächsten, also bis Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal detaillierter widmen, in gewisser Hinsicht, was Formate vielleicht auch für einen kommenden Podcast angeht. Aber also mich hat dieses Thema halt voll beschäftigt. Und ich habe so viel darüber gelernt und ich habe voll Lust, das weiterzugeben, weil das ist nämlich genau das, was du sagst. Es ist nämlich nicht immer geil. In diesem Buch, was ich gelesen habe, man soll sein ganzes Ich zur Arbeit mitbringen, ja, und man soll irgendwie sehr ehrlich mit Leuten sein und das ist auch schwer. Mhm. Also auch ein Chef hat mal gute und schlechte Tage, ja, aber das aber auch hat man, also da muss man einfach, ja, sich so ein gewisses, wie so ein Professionalitätspolster ja irgendwie schaffen.
Und wenn man mit Freelancern arbeitet oder mit Geschäftspartnerinnen oder, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Verträgen. Dass alles im Vertrag geklärt ist, dass man niemals darüber sprechen muss. Weil ich mag ganz, ganz ungerne über Geld und Verpflichtungen und keine Ahnung was reden, sondern ich will, dass es einmal besprochen ist und jeder weiß es und man sich dann daran nicht mehr aufhält, sondern an dem Projekt und an den Sachen arbeitet und darüber es einfach klar ist und nicht mehr sprechen muss.
Mhm, das stimmt. Das ist auch ein gutes Training.
Schreibt es auf. Schreibt euch die Sachen auf. Niemals einfach nur, weil wir uns einen Handschlag gegeben haben.
Und geht damit zum Notar. Kostet ein bisschen Geld, lohnt sich aber immer. Ja, wir sind fast am Ende. Jetzt haben wir schon über dich gelernt, dass du sehr viel arbeitest. Das ist, glaube cool. Ich, durch die Bank weg der rote Faden dieses Podcasts. Mhm. Das wollten wir auch herausarbeiten. Aber wie trennen wir, in Klammern, oder du denn berufliches von privatem?
Also viele meiner engen Freunde arbeiten auf jeden Fall auch mit mir zusammen. Ich glaube, wenn man so viel arbeitet, ist es auch sonst schwer, sich sonst zu sehen. Oder ich arbeite auch total gerne mit Personen zusammen, mit denen ich auch befreundet bin. Aber ehrlich gesagt, manchmal kommt es auch eher dadurch. Also es ist jetzt nicht so, ey, wir sind eh schon seit 20 Jahren befreundet, lass jetzt mal zusammenarbeiten. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Aber wir kommen alle aus ähnlichen Berufsgruppen, sagen wir es mal so. Aber zum Beispiel, ich würde es jetzt nochmal trennen, zum Beispiel mit dir kann ich das sehr, sehr gut, weil du das auch gut kannst. Mit Anni, und ich glaube, das ist ja auch das Gute, Anni und ich können eine Woche zusammen Zeit verbringen und überhaupt nicht über Berufliches reden. Klar kommen manchmal Ideen und dann schreibt man sich nochmal auf und das. Und ich meine, das treibt uns ja auch alle an. Ich meine, deswegen sind wir selbstständig und nicht in einer Festanstellung. Wenn einem eine Idee kommt und man hat Menschen, mit denen man sich austauschen kann, das gibt einem total viel. Also ich würde es total schade finden, wenn ich diese Idee dann nicht jemandem sagen kann, nur weil ich sage, nee, heute bin ich privat. Also, weil in meinem Job, ich gebe super viel von mir privat in meinen Job. Das ist, also meine Grundwerte, all das gebe ich in meinen Job und sonst könnte ich das auch nicht machen. Deswegen sage ich auch ganz viele Sachen ab oder das, weil das einfach nicht dem entspricht, wie ich bin. Deswegen ist auch viel von den Projekten und von den Sachen, die wir machen, auch sehr viel ich. Deswegen ist es auch schwer, sich aus Sachen so komplett rauszunehmen, ob jetzt Agentur oder nicht. So, das ist halt trotzdem, will ich dass meine Grundwerte irgendwie da weitergetragen werden. Und in den Sachen bin ich dann wirklich stur. Da kann ich dann so nicht so abschalten. Wenn das nicht so ist, wie ich das will, dann nehme ich das Leuten noch ab und arbeite dann bis nachts oder so. Aber dafür will ich ja auch mit unseren Projekten stehen.
Was bedeutet denn für dich, wenn du sagst, hey, ich mach's nicht für die Kohle, was bedeutet denn für dich erfolgreich sein mit dem, was du machst? Also woran, wie definierst du das und woran misst du das? Wann hast du es persönlich als Isadauer geschafft? Hast du es jemals geschafft?
Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich habe jetzt nicht diese 3-5 Jahresziele, wo ich sage, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das und das geschafft. Also ich meine, ich habe es geschafft, ich habe mein eigenes Büro. Ich habe Mitarbeiter. Ich habe tolle Projekte. Ich habe ein tolles Team. Ich habe, würde ich sagen, in den letzten anderthalb Jahren es geschafft, dass ich für die Projekte angefragt werde, für die ich auch gerne arbeite. Dass ich nicht mehr für etwas gesehen werde, was ich selber finde, gar nicht bin. In jedem Projekt, in jeder Herausforderung denke ich mir so, oh Gott, kann ich das? Oh Gott, vielleicht war das doch zu viel. Und keine Ahnung, ich habe ja auch sau viele Selbstzweifel, aber am Ende hat es toi 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 immer so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin immer offen für neue Projekte und neue Herausforderungen. Und ich glaube, wenn man sich selber sagt, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich mich zurücklehnen, dann verlierst du auch die Motivation und den Antrieb, um neue Projekte und neue Dinge zu machen.
Also ich kann dir spiegeln, dass du auf jeden Fall stolz auf dich sein, sehr stolz auf dich sein kannst, dass du es sehr wohl geschafft hast, ja, so, und dass du mega erfolgreich bist, auch wenn du dir das, glaube ich, häufig nicht, du hältst nicht genug inne, um das zu reflektieren. Und das ist was, das musst du auf jeden Fall machen, weil deswegen fühlst du dich nicht so richtig erfolgreich, glaube ich. Du bist es schon längst, ja. Und das habe ich auch an den Fragen gesehen, die aus der Community kamen, wo dann so Sachen standen wie, ihr beiden erfolgreichen Geschäftsfrauen, wie habt ihr es denn dahin geschafft und so. Und das ist so interessant, weil wir sehen das gar nicht so. Und wir fühlen uns jetzt nicht irgendwie als so krasse Geschäftsfrauen, weil ich glaube, das hat man jetzt sehr im ehrlichen Gespräch rausgekriegt, dass wir beide strugglen, dass wir beide Mental Breakdowns hatten, dass wir ja manchmal auch einfach Bock haben, nicht Chefin zu sein, dass es diese Tage gibt und dass man sich an den Tagen überhaupt nicht wie eine krasse Geschäftsfrau fühlt, weil man denkt, ich habe den Shit hier nicht together, ja? Frag mich morgen nochmal, aber jetzt gerade ist es nicht so. Also deswegen sage ich dir das jetzt hier mal so und du kannst es ja immer wieder anhören, was du jetzt im Internet. Genau, ich drück dich dann später nochmal dazu, ja? Freundin. Ja, dann können wir nur abschließend sagen, komm zu unserer Konferenz.
Weil wie Anni gesagt hat, ist sie hier ganz, ganz toll, damit sie mir noch ein bisschen mehr Druck gemacht hat.
Nein, das wollte ich damit gar nicht. Ich bin da nur voll stolz drauf. Also,
ich freue mich auch. Das ist unser gemeinsames Baby.
Erstens, es ist unser gemeinsames Baby. Zweitens würde ich gerne noch viel mehr coole Events machen mit dir nächstes Jahr. Vielleicht so Richtung Masterminds, Workations und so.
Wartet mal ab, was wir noch alles planen.
Mini-Konferenzen an vielleicht besonders schönen Orten, wo es noch mehr Spaß macht, zu lernen und coole Leute zu treffen. Also wir haben da, glaube ich, genug Ideen fürs nächste Jahr schon. Und ja, freue mich auf alles, was kommt. Und ich hoffe, dass wir das noch ganz, ganz lange so machen können.
Ich auch, bis wir irgendwann in Rente in unseren Häusern am Strand sitzen und uns gegenseitig cheersen.
Gegenseitig.
Mit Weihnachtsstoßen.